You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Was brennt dir auf den Nägeln? Was ist der Lockerroom Talk?
L.O. Lochner, K.R. Krieger, Lockerroom, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man sonst nur hinter verschlossenen Türen nach dem Sport mit seinen besten Freunden bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinausposaunen.
Merkst schon, du bist ganz nervös, weil du gerade nicht Dart spielen kannst.
Ja, yeah, wir haben eine Dartscheibe jetzt.
Das war ein größter Fehler unseres Lebens.
Aber eine richtige, nicht hier diese Elektro-Darts, sondern Professional. Macht großen Spaß.
Ja, macht süchtig, wirklich. Ja, also es ist schwer, nicht zu spielen.
Ja, man will immer so zwischendurch. Ist auch direkt bei mir am Schreibtisch, ist immer so, tack.
Ja, das Schöne ist, es ist halt so einfach, dass es jeder kann und dass man auch schnell Fortschritte sieht. Es ist aber halt dann doch schwer genug, dass man halt ständig probieren will.
Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich gehe erst nach Hause, wenn ich einmal around the clock geschafft habe.
Wie lange dauert das?
Gestern das erste Mal hat lang gedauert. Also von 1 bis 20 und dann nochmal Bulls treffen, Single oder Doppel.
Aber nur in der richtigen Reihenfolge dann.
Ja, ja, 1, 2, 3, 4, 5 bis 20.
Wenn du dann einmal falsch hast, musst du von vorne.
Nein, ich mache so lange, versuche ich das Feld zu treffen, bis es soweit ist.
Sehr schön.
Ja.
Was brennt dir auf den Nägeln?
Ich habe mich in einer Nacht- und Nebelaktion beim München-Marathon angemeldet.
Oh.
Ja, im Oktober. Ich habe irgendwie gemerkt, so nach Alpe d'Huez, so jetzt kein Ziel mehr, in ein Loch gefallen. Ich habe mir gedacht, komm, lass einfach noch einen Marathon. Dieses Jahr ist das Jahr der Sidequests bei mir, merke ich. Ich mache einfach so random.
Ja, Marathon ist, glaube ich, also ich würde sogar behaupten, ist einfacher als da hochfahren, oder?
Weiß ich nicht. Ist anders.
Ja, aber schon irgendwie.
Aber ich will den Marathon jetzt nicht in 6 Stunden laufen, ne? Also mein Ziel, unter 4 Stunden, so. Mein eigentliches Ziel ist 3:30. Unter 3:30.
Das ist schon sportlich.
3:30 will ich schaffen. Wenn ich 3:30 schaffe, dann wäre mega Erfolg für mich beim ersten Marathon. Unter 4 wäre okay.
Ja, unter 4 schaffst du, glaube ich. 3:30 ist schon. Ich bin noch keinen gelaufen. Ich bin nur 2x Halbmarathon.
3:30 ist, ja. Gut, jetzt werden die Profiläufer unter euch sagen, ein Witz, aber ich probiere es.
Ja, da will jetzt auch mal. Da werden schon ein paar dabei sein, aber da will ich mal wissen, wie viele da dabei sind, die schon unter 3 gelaufen sind.
Ja, unter 3 ist krass. Wenn jemand unter 3 läuft, ist schon gut. Was liegt bei dir an?
Ach, bin ganz zufrieden. Wir waren in Prag am Wochenende. Das kann man verraten. Mehr verraten wir nicht.
Nee, besser.
Aber es war schön.
Ja.
Wir hatten richtig Spaß. Spaß, Spielfreude.
Ja.
Es war Herrenausflug.
Herrenausflug.
Wir waren zu, wie viel? 6 waren wir, oder?
6 Männer. Ja.
Richtig schön mal, was hat Julian geschrieben? Einmal Mann sein. Sehr schön. Oder Gorilla, wie auch immer. Nein, wir haben uns gut benommen, aber wir haben uns krachen lassen.
Wir waren die Gruppe, die man hasst, wenn man irgendwo einen Städtetrip macht. Diese Männergruppe waren wir, glaube ich. Ich glaube, so kann man es ganz gut.
Aber es gibt ja noch viel, viel schlimmere. Also, wenn man, gerade in Prag, das ist schon dieser Sauftourismus. Ist schon.
Also ich habe jetzt gemerkt,
heftig.
Prag ist nicht meine Stadt. Ich mag Prag nicht. Da werde ich jetzt viele wahrscheinlich vor den Kopf stoßen. Ist alles okay, ne? Aber irgendwie, du merkst, dass diese Stadt sich dem nicht nur dem Tourismus verschrieben hat, das haben viele Großstädte, aber dem Männertourismus. Prag ist eine Stadt für Männer, die dort saufen wollen. Und alles ist darauf ausgelegt.
Gut, man muss sagen, wir waren jetzt natürlich auch die Zielgruppe. Also
ja, ich sag ja.
Schon wir waren die Gruppe, die man vielleicht ein bisschen. Wir haben auch, waren noch im tollen Steakhouse und so weiter. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist schon, wenn man sich jetzt in der Innenstadt aufhält, dann laufen schon viele spazieren, wo man merkt, okay, die sind
klar,
bis Wochenende hier.
Solch große Städten haben dann immer auch noch Orte, die natürlich für die Einheimischen sind oder so. Aber ist nicht meins. Und der Geruch, irgendwie, es riecht dort überall nach Wurstwasser. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich werde nicht warm mit Prag.
Ja, ich finde Prag schon amüsant. Aber mir gefällt jetzt zum Beispiel Budapest auch viel besser.
Da war ich noch nicht.
Ja, das würde dir gefallen.
Ich glaube, ich bin nicht so Osteuropa.
Ja, ich bin auch kein Fan. Ich weiß, man kann es auch gar nicht so beschreiben. Also man kann es schon beschreiben, aber es klingt ein bisschen komisch immer. Eigentlich hat man da immer eine gute Zeit und es ist auch schön, aber es ist irgendwie, man merkt immer, dass man im Osten ist.
Ja.
Und das versaut es einem halt irgendwie schon. Das ist so, also jetzt eine schöne Zeit im Osten, in Polen oder Tschechien oder Ungarn ist irgendwie nicht so viel wert wie jetzt in Italien. Klingt blöd, aber es ist so, man hat auch immer das Gefühl, man ist am Arsch der Welt.
Und es ist so vulgär. Irgendwie ist es so
grobschlächtig.
Das Essen ist vulgär, die Getränke, es ist...
Ja. Hey, ich finde das auch geil so, aber es ist halt so, weißt du, so wenn man wirklich so ein länger Wochenende ja. so ein bisschen seucht, dann das hat schon was. Aber ich weiß, was du meinst, dann es reicht dann auch.
Ja. Naja, hast du noch Jux und Dollerei, sonst müssen wir einsteigen mit den wichtigen Dingen.
Ich habe eine tolle Frage von Werbemillionär mal wieder mitgebracht.
Zell.
Und zwar, wie heißt eine rund 1000 vom Montag, 1200 Kilometer lange Halbinsel in Mexiko? Antwort A, Ober-Colorado. Antwort B, Niederkalifornien. Antwort C, Groß-Nevada. Antwort D, Klein-Texas.
Keine Ahnung. C.
Falsch. Man könnte logisch draufkommen.
Ich nicht.
Was liegt über Mexiko?
Amerika.
Richtig. Kalifornien als heißer Tipp. Nee, es ist Niederkalifornien.
Welche war das für die 500 Euro?
Nee, 16.000, glaube ich, war's.
Nee. Geografie ist gar nicht meins.
Publikumsjoker hat auch schwer versagt. Ich glaube, 45% haben richtig und dann zweite Antwort war, die ja logischerweise falsch ist, schon 37 oder so. Also
oh, krass.
Sehr eng.
Hm. Du wusstest es?
Ja, so zu, ich sag mal, 80%. Ich hätte es genommen. Ich
musste dich da jetzt mal bewerben.
Ja. Aber ich hätte diesmal davor Probleme gehabt, weil da war so eine Deppelfrage so zu Didi Hallerford und so Coversong. Ich habe irgendwie Super Dudler oder Gurgler oder irgendwie sowas. Da hätte ich wahrscheinlich einen Joker genommen.
Ja, weiß
nicht. Das war so, also es gibt dann doch immer wieder so Fragen, wo ich denke, Didi Hallerford Songs kenne ich mir jetzt nicht so aus.
Ja, manchmal wird man einfach offen. Hier. Ich gucke auf TikTok, bin ich jetzt hier so. Du kennst ja noch Quiz-Taxi von früher.
Ja, stimmt.
Und jetzt, es gibt so einen Taxifahrer auf TikTok, der macht das Format. Eigentlich mega cool.
Das hab ich noch nie gesehen.
Ja.
Also in Eigenregie.
Ja, Eigenregie. Der hat einfach so ein Handy, das nach hinten filmt und dann stellt er Fragen. Du siehst ihn auch gar nicht und dann können die das machen. Und er macht immer 4 leichte Fragen, 4 mittlere Fragen und 4 2 schwere Fragen. So, also 10 Fragen insgesamt. Und die einfachen Fragen sind wirklich, wirklich leicht. Aber dann bei einem war die erste Frage, wie viele Farben hat ein Regenbogen?
5?
7.
7.
Ja, hätte man durch. Ich wusste das nicht.
Ja, hätte man durch, aber ist nicht so einfach. Ja, hätte man jetzt mal, also gelb, grün, rot, lila. Na, lila ist ja blau. Ja, boah, nee, das ist schwierig.
Also Antwort war 7. Ich wusste es nicht.
Boah, ja.
Sonst waren die Fragen wirklich immer richtig einfach, aber das war...
Ich so, ja, das ist wirklich eine blöde Frage.
Ja. Naja, ich möchte heute 2 Dinge besprechen mit dir. Einmal möchte ich über den Podcast von Lanz und Precht den Bogen spannen zum Thema NGOs, was dort passiert ist. Und dann möchte ich nochmal mit dir über das Thema Erben sprechen. Wieso? Also über die Erbschaftssteuer. Ich zwinge mich, wie sportlich auch, ne, zu irgendwelchen Torturen, zwinge ich mich genauso mental aktuell, gehe ich politische Positionen durch, die ich gar nicht verstehe, also die ich null teile und versuche sie zu verstehen und beschäftige mich dann damit. Und ich versuche das dann auf einer, nicht so immer auf dieser parteipolitischen Ebene, sondern wirklich, was da eigentlich hintersteckt. Also wie man dazu kommt. Ein
Projekt, ja.
So. Und das erste ist jetzt das Thema Erben. Aber kommen wir erstmal zu dem aktuellen. Den letzten Lanz und Precht Podcast hast du auch gehört. Der hieß, übrigens, das ist echt eine Empfehlung, der fand ich sehr gut, Verlustangst. Populisten sind gute Verlustunternehmer. Und da ging es auch viel um das Thema Demokratie etc. in der EU. Und es wurden viele, viele gute Punkte genannt. Das muss man wirklich sagen. Also die Symptombeschreibung, die Lanz und Precht dort machen, die teile ich eigentlich in 100%.
Nee, war so. Gut.
Es gab aber eine Stelle, wo ich echt nachdenklich wurde. Und das war Precht, der dann so etwas gesagt hat. Ich kriege das Zitat nicht mehr genau raus, aber wo er sowas gesagt hat, wie, da ging es um ja, Einschränkungen auch in der Meinungsfreiheit, Digital Service Act, das, was in Rumänien passiert ist, etc. Und da sagt er, die EU ist so ein bisschen am Scheideweg und muss sich jetzt entscheiden, entweder muss sie ihre demokratischen Grundsätze schützen oder ihre liberalen Grundsätze. Weil wir sind ja eine liberale Demokratie und sie muss sich jetzt für eins entscheiden. Also entweder lässt man die bösen Rechtspopulisten walten, ganz nach dem Liberalismus, aber das würde die Demokratie gefährden, oder man schränkt die ein, die bösen Rechtspopulisten, und schützt damit die Demokratie. Und die EU wird sich gerade für Letzteres entscheiden. So. Um die liberale Demokratie zu schützen. Und da muss ich echt sagen, da wurde mir ganz anders plötzlich. Weil das wird immer so so bezeichnet, wir sind eine liberale Demokratie.
Ja, aber was heißt liberal in diesem Zusammenhang überhaupt? Ich glaube, das Problem ist, das sind auch so Wortstanzen, die ständig verwendet werden und keiner weiß, oder was heißt keiner weiß, was das heißt? Jeder versteht irgendwie was anderes drunter. Was heißt liberal in diesem Zusammenhang? Also das Wort ist ja schon mal sehr gefährlich, weil in Deutschland ist liberal FDP. So, das ist für die meisten so, oh, marktradikal. In Amerika sind die Liberals ja quasi die Linken, also die Demokraten oder halt die sehr linken Demokraten. Also wenn bei uns eher schon ja eigentlich was bei uns so linksgrün ist mittlerweile. Was heißt jetzt Liberalismus in diesem Zusammenhang? Wer definiert das? Also Precht haut das dann auch mal so raus.
Und ja, ja.
Ich würde es eher übersetzen mit progressiv zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eher sowas, was man... Aber ich glaube, da spielen viele Wörter rein. Das ist ja schon mal die Frage, was soll das überhaupt heißen?
Es heißt ja immer, wir leben in einer liberalen Demokratie. Wie du ja gesagt hast, jetzt kann man, es gibt sogar noch eine Steigerung, und ich glaube, die Steigerung ist auch die Erklärung, was auch Precht und was ich auch meine mit einer liberalen Demokratie, nämlich die freiheitlich-liberale Demokratie. Ich glaube, freiheitlich ist das in dem Zusammenhang, wie wir Liberalismus jetzt mal kurz übersetzen können, jetzt bei diesem Begriff. Dann habe ich mich gefragt, okay, wenn wir uns jetzt entscheiden müssen zwischen Demokratie und Liberalismus, gibt es überhaupt eine illiberale Demokratie? Also darf es diese Entweder-Oder-Entscheidung überhaupt geben?
Naja, ich glaube eher, also ich habe ihn schon eher so verstanden, vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt sich denken, was reden die da überhaupt? Also Lanz und Precht haben darüber gesprochen, dass Demokratie heißt jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn wir es jetzt mal im puristischen Sinne nehmen, Herrschaft des Volkes. Das heißt, es wird gewählt und was das Volk will, wird gemacht, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Ja. Und jetzt wird uns ja ständig erzählt, dass die Demokratie geschützt werden muss. Was ja eigentlich per se schon ein Widerspruch ist, weil entweder wird das gemacht, was das Volk will, oder nicht. Also wie muss ich das schützen? Weil dann eben, ja, warum muss man das schützen? Das hast du ja gerade schon gesagt, weil dann die bösen Rechtspopulisten oder sonst wer kommt. Und weil die Leute sozusagen zu dumm sind zum Wählen oder zu dumm für die Demokratie und dann halt die Falschen wählen, sozusagen. Und das ist ja dieser Trade-off, den Precht dann beschrieben hat zwischen Demokratie und Liberalismus. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was er unter Liberalismus versteht. Also ich denke mal, dass damit gemeint ist halt Aufklärung, also dass wir uns halt auf einen Konsens einigen, auf, sagen wir mal, Fortschritt, progressiv, Gleichberechtigung, was weiß ich. Und dass man das halt irgendwie schützen muss. Und jeder, der irgendwie dagegen ist, sei mal jemand, der ein Steinzeit-Konservativer, der aber halt dann demokratisch gewählt ist, dass das so der Trade-off ist. Weil die Leute können ja jetzt wählen, also die Leute können ja theoretisch wählen, was sie wollen. Es kann jetzt auch jemand fordern, was hat man im Mittelalter so gemacht?
Hexenverbrennen.
Ja, zum Beispiel.
Rothaarige werden verbrannt.
Das könnte jetzt ja auch demokratisch gewählt sein. So, das ist so der Trade-off quasi, dass man sagt, okay, das ist demokratisch gewählt, aber es ist vielleicht nicht so sinnvoll. Oder dass man an Hexen glaubt oder was weiß ich, halt was völlig Irrationales. Also da spielen ja so viele Wörter rein in Liberalismus, ob das wissenschaftlich ist. Also das ist, glaube ich, so das, was Precht als vernünftig definieren würde oder viele andere. Das ist so der Liberalismus, glaube ich, in gewisser Weise. Und das ist halt die Frage, was versteht man darunter? So,
ich glaube, wir können uns dem nähern, wenn wir mal versuchen, wirklich eine illiberale Demokratie, wenn es das denn geben sollte, versuchen zu definieren, um dann hinzukommen, was eine liberale Demokratie ist. Es gibt dafür sogar Definitionen.
Also ja, das ist ja so eine Autokratur, Demokratur.
Schanddemokratie.
Ja.
Darunter werden dann so Länder genannt wie die bösen Ungarn, die Türken, Russland, das sind illiberale Demokratien laut Definition. Wo jetzt jeder sagen würde, okay, das sind dann vielleicht Scheindemokratien und dann sind es vielleicht keine Demokratien. Also für mich kann in einer Demokratie dieser Trade-off niemals geben. Und ich finde, es ist echt schon ein, für mich ein beängstigendes Menschenbild, wenn wir jetzt sagen, okay, eine politische Elite, wie jetzt in Brüssel, muss jetzt die Freiheit von den bösen Rechtspopulisten einschränken, damit wir unsere Demokratie wahren können. Das finde ich schon echt gefährlich. Und da kann ich in keinster Form mitgehen.
Nee, ich würde sagen, also ich du hast recht, also ich würde sagen, dass beides im Endeffekt gefährlich ist, beziehungsweise dass halt der Mensch das kriegt, was er halt dann verdient oder was er will, und das ist ja nicht immer was Vernünftiges. Also eine Demokratie, man muss halt auch mal sich die Frage stellen, also es gibt zwei Gefahren. Die erste Gefahr ist, eine Demokratie ist aus meiner Sicht gemacht, um dann auch irgendwann zu scheitern, weil das früher oder später, das weißt du ja vorher nicht, das weißt du danach, dass früher oder später der Falsche gewählt wird, das ist dann irgendwie logisch. Das Problem ist, viele meinen es ja vorher zu wissen. Vielleicht ist der Falsche auch manchmal gar nicht der, für den man hält. Das weiß man halt immer erst hinterher. Das ist ja das Problem. Weil man kann natürlich jetzt vorher sagen, oh, wenn ihr den wählt, das ist wie damals. Kann sein. Kann aber auch ein ganz anderer sein. Das weißt du ja nicht. Auf jeden Fall, eine Demokratie ist an sich auch irgendwo gefährlich. Weil klar, wenn ich eine Demokratie über 5000 Jahre, natürlich wird da irgendwann irgendein Scheiß gewählt. Das ist ja relativ wahrscheinlich. Also würde ich es mal voraussetzen. Auf der anderen Seite ist es ja auch gefährlich zu sagen, jetzt wie Precht, naja, das ist jetzt der Liberalismus. Ich übersetze jetzt mal, das ist quasi vernünftig. Das sind alle Errungenschaften, die wir jetzt haben. Und die definiert irgendjemand, wer, ja, irgendwie halt so, naja, weiß man auch nicht genau. Und jeder, der quasi dagegen was sagt, der ist dann gefährlich, der muss dann eingegrenzt. Also ja. Ich finde eigentlich, also die Frage ist, ob, also eigentlich können beide Sachen nicht funktionieren.
Ja, es ist quasi die, solange es ungefährlich ist, dürft ihr abstimmen, aber wenn es dann wichtig wird, dann muss die Elite quasi euch schützen und entscheidet dann. Und wie nennt man das? Eine Scheindemokratie. Jetzt kommen wir ja zu der Elite. Also welche Elite entscheidet das dann? Ja, also man könnte ja sagen, okay, wenn das jetzt aber ein Ältestenrat wäre, krasse Menschen, die dann einschreiten können und wirklich besser wissen für die Menschen, was sie eigentlich wollen. Dann wäre es immer noch nicht demokratisch, aber man könnte ja noch sagen, okay, den gebe ich mich quasi hin und ich verzichte auf meine Herrschaft als Volk und gebe es einer elitären Runde.
Aber auch die können Unsinn entscheiden. Ja. Also das ist ja auch, das meine ich ja, das ist ja auch immer eine Gefahr, dass die können ja noch so schlau sein.
Und das ist nämlich, das kritisiere ich bei Precht, weil es wird immer gesagt, ja, die schützen unsere liberale Demokratie, Punkt. Und es wird gar nicht hinterfragt, in welchem Zustand die ist. Das wird einfach so, okay, das ist gut. Und deshalb haben sie dann quasi die Erlaubnis, Dinge zu tun, die aus meiner Sicht nicht demokratisch sind. Und da kommt dann für mich, das ist der perfekte Übergang zu dem, was die Welt rausgefunden hat. Ich lese mal ein bisschen was vor, um das zu erklären. Weil das ist, finde ich, eine echt große Sache.
Schon ein Hammer.
Die schon thematisiert wurde, aber jetzt nicht in dem Maße, wie ich es für gerechtmäßig halten würde. Oder?
Also, ja gut, ich gucke jetzt keine Tagesschau, höchstens mal zufällig mal alle zwei Wochen, aber ich gehe davon aus, dass es da kein Thema war.
Also,
ne?
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es geht um die NGO-Finanzierung seitens der EU. Also die Welt hat berichtet kürzlich, dass die EU Klimaaktivisten bei Klagen gegen deutsche Unternehmen unterstützt hat. Ziel war es demnach, die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU zu überzeugen. Dafür sollen Millionen Steuergelder geflossen sein. Und jetzt lese ich was vor aus dem von BR.de. Weil der Weltartikel ist hinter der Bezahlschrank. Und ich bin geizig. Die Zeitung konnte die bislang geheimen Verträge aus dem Jahr 2022 vollständig einsehen. Die Aktivisten sollten demnach mit Fördergeldern unter anderem dazu gebracht werden, in Deutschland den Ausstieg aus der Kohlekraft voranzutreiben und dabei mit Bürgerbewegungen und Klimacamps zusammenzuarbeiten. Besonders brisant, EU-Beamte stimmten sich offenbar bis ins kleinste Detail mit Aktivisten ab. In den Verträgen formuliert die EU-Kommission etwa genau, was die Aktivisten als Gegenleistung für die Fördergelder zu erbringen hätten. Die Rede ist von einer bestimmten Anzahl an Lobbybriefen, Nachrichten in den sozialen Medien und Treffen mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments. In erster Linie hätten Funktionäre der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission damit versucht, die eigene Klimapolitik voranzutreiben und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen. So sollte die Nichtregierungsorganisation Klein Earth etwa ganz konkret deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen, wie die Welt am Sonntag schreibt. Der Verband Verband Friends of the Earth beauftragten Mitarbeiter der Kommission mit dem Kampf gegen das Freihandelsabkommen Mercosur zwischen Europa und Südamerika, obwohl es Kollegen im eigenen Haus zur selben Zeit vorantreiben, wie es weiter heißt. Andere Gruppen bekamen Geld für die Beeinflussung von EU-Abgeordneten vor Abstimmung zu Pflanzenschutzmitteln und Chemikalien. Dies alles sei im Namen des sogenannten Green Deals geschehen, der Europa bis 2050 in den ersten klimaneutralen Kontinent der Erde verwandeln soll. Da kann ich nur sagen, diese Leute sollen definitiv bitte meine Demokratie schützen. Finde ich super.
Das ist ein Hammer. Also das ist ja ganz interessant. Ich habe mir das bei der Welt tatsächlich durchgelesen. Ich habe
du hast ein Plus-Abo?
Nee,
warum teilst du
dich sogar auf? Bei Readly heißt das.
Da, ah, stimmt. Ja.
Hättest du auch selber drauf kommen.
Ja.
Mensch. Nee, ist interessant, wie sie es beschrieben haben, weil die haben ja Einsicht bekommen quasi am PC. Das ist wie beim FBI, wenn das beschrieben wird, dass da quasi was, da ist dann so ein Bild drüber. Man kann auch dann keine Fotos machen, weil sonst würde man sehen, von wem das und hier und da. Und das wurde ihnen ja auch, also die durften das natürlich nicht zeigen. Also natürlich ist ja logisch, dass das anonym ist, weil sonst wird es wahrscheinlich Probleme geben. Und es ist ja das geilste Zitat, dass die EU ja selber sagt, die Kommission, es gibt keine geheimen Verträge mit NGOs. Das ist schon mal, also allein das ist ja so lächerlich, weil dann, wenn es diese ganzen Absprachen dann nicht gibt, oder Zwecke, was du gerade beschrieben hast, dann, wenn es nicht geheim ist, dann kann man sie offenlegen. Das ist ja lächerlich. Und das ist schon Wahnsinn. Also, ja, was soll man dazu noch sagen? Also das ist ja, die exekutive Gewalt nimmt ja de facto dann Einfluss auf die Legislative. Ja. Also das ist schon ein Skandal.
Und das ist illiberal, glaube ich, würde Precht sagen.
Weißt du, was das Problem ist? Dass man ja heutzutage, weil es heißt dann so, ja, hier, die nehmen Einfluss und die nehmen Einfluss. Das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Es wird immer so getan, als gäbe es da einen Strippenzieher, es ziehen ja alle die Strippen. Ob das in China ist, in Russland, in den USA, ob es jetzt hier die EU-Kommission ist oder irgendwelche NGOs. Also es beeinflussen uns ja alle. Weil es dann immer heißt, ja, hier, die Wahl wurde verschoben mit den und den Bots. Ja, das kommt auch noch dazu, klar. Aber es wird ja überall manipuliert, bestochen, Einfluss genommen. Und das ist mittlerweile wirklich die Frage, so wie man sich noch fair eine eigene Meinung bilden soll. Das ist echt, weil von allen Seiten da gezogen und gezerrt wird. Und jetzt noch eine Ergänzung, jetzt, wenn es so einen Ältestenrat geben würde, das können ja sehr kluge Leute sein. Da weiß ich dann aber auch nicht, ob dann der Älteste vielleicht 5 Millionen bekommen hat von irgendeinem Konzern oder von irgendeiner NGO oder von Uschi von der Leyen. Und dann hat er vielleicht auch auf einmal eine Meinung, die nicht seinem Intellekt entspringt, sondern vielleicht ganz was anderem. Also das ist schon Wahnsinn, was da alles hintenrum. Lobbyismus ist, glaube ich, egal in welcher Form, ist, glaube ich, echt ein Riesenproblem.
Schau mal, also.
Ob von Unternehmen, NGOs oder sonst was.
Ich will keinen Ältestenrat. Nicht, dass es falsch rüberkommt. Du hast. Macht ist korrumpierbar. Sonst wäre es ja auch, also Macht ohne Missbrauch ist ja langweilig, sag mal. Ja. No. Zu dem Thema. Das ist das, was ich bei Precht und bei vielen anderen kritisiere. Wenn man so etwas sagt, ist, die schützen unsere liberale Demokratie und wir sind die liberalen Demokraten und wir sind die Mitte, dann wird das immer so hingestellt, als ob das wirklich ein erstrebenswerter Zustand sind, in dem wir uns gerade befinden. Wenn man so etwas liest, wie es da abgeht, und wir nehmen jetzt mal einfach davon an, dass das stimmt. Ja, ich nehme das jetzt mal an, weil ich finde das ziemlich logisch, wie es dargestellt ist.
Kann man sich vorstellen, dass die Welt sich das ausgedacht hat.
Dann muss ich sagen, ohne jetzt Reichsbürger zu sein, dass das für mich ein Zustand ist, den ich nicht für gut halte. In keinster Form.
Ja, was soll man daran gut halten? Oder für gut halten? Und wie gesagt, sonst legt das offen. So, wenn es nicht geheim ist, wenn es völlig... Was soll das?
Diese ganze NGO-Sache, ich meine, die ist ja in Amerika auch nochmal Faktor 10, irgendwie auch von den Summen, die dort im Umlauf sind. Was ist so schwer daran, wenn man sagen würde, alles muss super transparent sein? Also alles muss offengelegt sein, alles, weil das hier ist wirklich, das muss man sich mal vorstellen, was für ein Weltbild, Menschenbild, weiß ich nicht, Wirtschaftsbild ich habe, wenn ich als Regierung, also ich sitze da in der Regierung in Brüssel und ich zahle ein NGO, damit die Unternehmen in meinem Gebiet verklagt werden. Wie krank ist das?
Ja, auch also, sowas wie Mercosur zum Beispiel, das finde ich fast noch schlimmer. Also, was soll das?
Also
ich bezahle quasi welche, dass sie quasi mich selbst torpedieren, in gewisser Weise.
Wir, also die Unternehmen zahlen Steuergelder, zahlen richtig viele Steuergelder an Brüssel, die dann als Dankeschön dich verklagen oder deine Geschäftsexistenz zerstören wollen. Und das finde ich, boah.
Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also wir reden jetzt ständig darüber, ist das okay, ist das nicht okay, muss das transparent sein? Die Frage ist ja, warum sollten die einen Cent bekommen? Also das ist ja unser Geld. Also wir zahlen ja Steuern oder die Unternehmen. Also mit welchem Recht? Also wir finanzieren ja schon genug. Also wir finanzieren sehr viele Beamte. Wir finanzieren einen großen Staatsapparat. Wir finanzieren Politiker. Okay, alles gut. Braucht es natürlich, könnte sicherlich weniger sein, aber natürlich braucht es da gewisse Institutionen und Personen. Dann finanzieren wir die EU und die finanziert dann wiederum nicht Regierungsorganisationen. Also warum haben die, vielleicht bin ich auch blöd, aber warum haben die einen Cent verdient vom Staat? Also was soll das?
Das ist also.
Und dann auch noch intransparent, das alle quasi, also Schattenlobbyismus oder wie man das nennen soll. Das ist doch lächerlich.
Wenn man es macht, und ich glaube, wir kriegen das nicht weg, weil das wäre schon ein Riesenschritt. Du hast recht.
Aber das ist doch im Endeffekt Veruntreuung von Geld schon mehr oder weniger, oder? Ich verstehe nicht, weißt du, wie lässt sich das rechtfertigen, dass man das Geld dahin gibt?
Okay.
Das wäre jetzt genauso, weißt du, wenn die EU-Kommission, weißt du, überweist dem FC Bayern jetzt Geld oder sonst was, damit der bei der Club-WM gewinnt. So. Also das ist ja völlig, das ist ja völlig random.
Pass auf, ich versuche jetzt eine linke Position einzunehmen. Ich bin beide, aber ich versuche jetzt die linke Position einzunehmen. Ich glaube, es gibt Themenbereiche und dann auch Umsetzungen, die so konkret sind, die eine Regierung nicht machen kann, wofür sie einen verlängerten Arm braucht, weil sie selbst nicht die Kompetenzen oder auch die Kapazitäten hat. Und dann zu sagen, okay, weil nicht jede NGO ist ja per se schlecht. Es gibt ja durchaus Nichtregierungsorganisationen, die schon durchaus sinnvolle und auch gute Dinge tun. So. Und dass man dann sagt, nochmal, das ist jetzt meine linke Position, zu sagen, okay, wir geben denen was, dann würde ich sogar noch sagen, okay, unter gewissen Regeln, die eingehalten werden muss, bei wem gibst du dann was, wem gibst du nichts, dann wird es halt wieder kompliziert. Ne? Aber das kann ich noch verstehen. Aber diese Intransparenz und dann auch die Feindlichkeit den eigenen Steuerzahlern gegenüber zu Themen, die ja ganz klar ausgewählt sind. Hier geht es sehr viel um das Thema Klima. So.
Ja, ja.
Und da vielleicht auch noch mal eine Sache. Ich habe ja gesagt, ich beschäftige mich in kommender Zeit viel mit Themen, die ich irgendwie nicht verstehe. Ich habe mich, und das muss ich mit voller Selbstkritik sagen, nie mit dem Thema Klima beschäftigt. Das ist etwas, was uns alle seit Jahren immer wieder aufs Brot geschmiert wird. Und ich habe mich nie auch nur einmal wirklich darin eingelesen. Das muss ich jetzt zu meiner Schande hier gestehen. Und ich glaube aber auch zeitgleich, dass viele, die eine Meinung zu dem Thema haben, das auch nicht getan haben.
Das glaube ich auch. Ja, ich bin da auch relativ blank. Aber deswegen äußere ich mich jetzt auch nicht im großen Stile dazu, weder dafür oder dagegen. Also ich glaube, dass da schon sicherlich einiges dran ist. Aber ich finde jetzt mit wehenden Fahnen da irgendwo rumzulaufen, wenn man nicht sich zumindest umfassend damit beschäftigt hat, ist halt irgendwie auch ein bisschen schwierig. So.
Was ich trotzdem nicht gutheißen kann, egal wie am Ende zu welcher Meinung ich dann komme, du kannst nicht NGOs mit der Aufgabe finanzieren, ihr müsst jetzt die Leute davon überzeugen, dass die Politik, die wir da machen, richtig ist. Das kannst du nicht bringen. Und das ist hier passiert.
Ja, ich finde es auch schwierig.
Also das ist wirklich ein Thema, dieses ganze NGO-Ding nochmal. In Amerika auch ein super großes Ding. Skandalös.
Ja, du musst dir auch mal die Kettenreaktion vorstellen. Also das ist natürlich schon so ein bisschen schwierig. Also wir haben jetzt die Politik, die Parteien oder die EU-Kommission oder was auch immer, die finanzieren mit Steuergeld dann NGOs, die dann irgendwo ihr Camp haben und darüber berichtet dann wieder zum Beispiel die Tagesschau. Und das ist schon so ein, sag mal, so ein geschlossener Kreis, den wir alle finanzieren. Und da frage ich mich schon, wo ist da quasi, so weißt du, wo ist da der Objektive, wo ist da der jetzt nicht so in so einem mit dem Rädchen mitläuft. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Hast du gehört, was Thilo Jung gesagt hat? Habe ich auf die Woche. Ich verkürze es mal, gesagt, Journalisten hat er gesagt, wörtlich, sollen nicht berichten, was die Leute wollen, sondern sie wissen wollen, sondern sie sollen berichten, was die Leute wissen sollen. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Jetzt ist natürlich immer die Frage, das ist natürlich auch ein Trade-off, jetzt zu sagen, man berichtet nur, was quasi die Leute hören wollen. ja, ist vielleicht auch ein bisschen schlicht, aber jetzt zu sagen, nur was die Leute hören sollen. Puh, also diese Unterscheidung finde ich auch schon schräg. Weißt du, weil so das schließt ja auch schon aus, quasi was die Leute wollen, ist per se schon falsch. Also die Leute wollen, wenn die Leute was wollen, ist es eh schon falsch. Also muss ich so immer im Endeffekt, da spielt schon immer die Umerziehung mit. Aber das ist ja auch ein linkes Weltbild. Das ist ja das Problem. Das ist ja das, was mir bei links auch so sauer aufstößt. Diese Grundidee immer, man muss die Gesellschaft umbauen. Also immer dieses, die anderen sind schuld, die Gesellschaft ist schuld und wir bauen das um. Anstatt sich zu fragen, was kann ich denn selber jetzt erstmal machen?
Ganz kurz zu Thilo Jung, weil er sagt ja auch etwas, was gar nicht mehr umsetzbar ist im digitalen Zeitalter.
Nee, weil also, es wird immer einen geben, der das bedient, was die Leute wollen.
Um ihm mal was zugute zu halten, wir sind ja beide ausgebildete Journalisten und die Fähigkeit eines guten Journalisten ist es ja schon, Unwichtiges wegzulassen und quasi zu wissen, was eine Nachricht ist, ist eine große Fähigkeit eines Journalisten. Und zu wissen, was keine Nachricht ist. Deshalb, was die Leute wissen sollen, man könnte es jetzt so formulieren, okay, passt. Er meint natürlich etwas anderes und das ist ja in Zeiten von Social Media, das ist ja gar nicht mehr umsetzbar. Die Leute ziehen sich ja schon die Informationsquellen ran, die das eigene Weltbild bestärkt. Das Lustige ist immer, die Öffentlich-Rechtlichen, die kritisieren das immer und bedienen auch eine ganz bestimmte Zielgruppe, die genau dasselbe
ja,
tut.
Ja, klar.
So.
Natürlich.
Davor hast du den für mich wichtigsten Teil gesagt, wenn wir darüber sprechen. Und das ist der Bereich Gewaltenteilung. Gewaltenteilung ist sehr schön. Noch schöner ist es, wenn es nicht mehr geteilt ist und ich quasi bestimmen kann, in welche Richtung es geht. Und das, man darf ja bei dieser Dreiteilung war ja mal, und das habe ich häufiger gesagt, und das ist eigentlich die Tragödie in Deutschland, der öffentlich-rechtliche Rundfunk war ja mal als vierte Säule gedacht. Und es sollte ja ein Sprachrohr sein, um die Regierung nicht zu kontrollieren, aber zu kritisieren.
Mhm.
Eine kritische Distanz wahren. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja zum Pressesprecher geworden. In den allermeisten Fällen. Und das ist eigentlich die wahre Tragödie. Und das sagt ja zum Beispiel auch Precht. Also ich glaube, er würde es nicht so drastisch sagen, aber er sagt ja auch, dass diese Distanz gar nicht mehr gewahrt wird. Und man sieht es ja auch an den Top-Journalisten, die dann plötzlich Pressesprecher in irgendeinem Ministerium werden. Also das.
Ja, es ist schwierig. Ich muss sagen, es sollte sich, glaube ich, jetzt auch jeder mal wirklich schämen, der bei der Ampel gesagt hat, oh ja, ich finde das ja gar nicht so schlecht. Denn man muss sich jetzt mal eins wirklich vor Augen halten, wie schlecht das war. Das wird einem jetzt ja, finde ich, erst bewusst. Man merkt das jetzt erst. Und selbst wenn wir nur einfach die Außendarstellung nehmen und wie man sich präsentiert hat und dass es einfach ein Gemurkse war und das geht an alle drei Parteien. Ich finde, das war einfach ein Bündnis. Das hätte man niemals machen dürfen, wenn man da so weit auseinanderlegt, auch bei zentralen Fragen. Und genauso war es ja dann auch. Also man kann sich ja mal streiten. Aber das war einfach bei so wichtigen Themen, war man so weit auseinander. Es war einfach absolut sinnlos. Und das hätte man nie machen sollen oder halt viel schneller beenden müssen. Gut, Fehler kann man machen, aber dann hätte man das schneller korrigieren müssen. Und jetzt haben es dann natürlich auch alle wieder vergessen. Und es geht nicht darum, dass man jetzt immer alles schlecht macht und immer alles auf Biegen und Brechen, alles ist scheiße und alles scheiße. Aber wer jetzt während der Ampel nicht gesagt hat, dass das einfach Mist ist, der sollte mal in den Spiegel schauen und sich auf jeden Fall mal hinterfragen. Also würde ich auf jeden Fall schwierig finden, weil also das war einfach gar nichts. Und man muss ja sagen, selbst die SPD hat ja jetzt, Klingbeil hat ja auch intern ganz klar sich davon abgewandt. Also wenn man die SPD in der Ampel gut fand, dann muss man sie ja jetzt ja eigentlich schlecht finden, wenn man jetzt überzeugter SPD-Wähler ist, weil sie hat sich ja selber, oder man macht sich selber lächerlich und sagt jetzt, ah ja, eigentlich das war schlecht, aber dann hätte ich es halt davor auch schlecht finden müssen. Also finde ich schwierig. Also Hauptsache es ist vorbei, es ist, glaube ich, wirklich gut. Aber die SPD hatte jetzt schon neuen Stress mit dem Manifest. Da knallt's ja jetzt auch intern. Da frage ich mich auch wieder, gutes Timing? Hätte man das nicht vielleicht so ein bisschen früher ausfechten können? Weil denke ich mir jetzt auch schon wieder, das ist ja gut, weißt du, wenn so eine Partei streitet, aber irgendwie, das ist ja jetzt auch schon wieder hier, für alle, die es nicht wissen, es geht ja hier um das Manifest, wo die Unterzeichner unter anderem eine militärische Alarmrhetorik beklagen und fordern diplomatische Gespräche mit Russland sowie den Stopp der Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Das ist natürlich jetzt mit der Union wieder schon durchaus schwer vereinbar. Jetzt steht Klingbeil da wieder drin und sagt, na, also ich sehe das ganz anders. Also das ist schon auch schon wieder so ein bisschen, jetzt haben sie mal halbwegs einen ordentlichen Start gefunden, jetzt geht's da schon wieder los.
Manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen.
Wobei ich da auch, ich habe mich das auch gefragt, das ein Punkt, die Rhetorik. Ich frage mich auch, das macht mir eher Sorge, weißt du, wenn ich jeden Tag höre, wir müssen hier verteidigungsfähig sein und dies und das, wo ich mir denke, wenn ich so viel drüber spreche, also wenn ich wirklich verteidigungsfähig, sind wir wahrscheinlich noch nicht, aber werden will und wenn, dann mache ich das doch einfach. Und also wenn ich das jeden Tag beginne, das ist so ein bisschen wie so eine sehr schlechte Fußballmannschaft, die sich so, ja, also nächste Woche probieren wir es noch ein letztes Mal oder wir glauben immer noch an Klassenerhalt, obwohl jeder weiß, du bist schon abgestiegen. Also erstens, diese Rhetorik ist, glaube ich, nicht so gut, weil viele Leute das verunsichert und zweitens frage ich mich da mal, was bringt das?
Oh, das sehe ich anders. Also das.
Glaubst du, dass das in Russland jemanden?
Nee, nicht in Russland, aber ich glaube in Deutschland. Das ist diese alte Taktik. Ich muss etwas nur sehr oft wiederholen und irgendwann glauben es die Leute.
Ja.
Ich glaube, ich.
Aber es bringt ja nichts, wenn wir es glauben. Es müssen ja die.
Doch. Weil ich glaube, dass ich, also Stand jetzt, ich habe in meinem Freundeskreis nicht einen, der an die Front gehen würde. Wir könnten die geisteskrankes technologische Armee haben, also Maschinen, das Heftigste vom Heftigsten. Wir würden jeden Krieg verlieren, weil keiner zur Waffe geht.
Ja, deswegen ist das ja eh lächerlich, weil, ja gut, es gibt ja Leute, die das beruflich machen.
Jetzt auch nicht so viele.
Ja, nee, das stimmt
also,
schon.
Also wenn es jetzt hart auf hart kommen würde.
Nein, ich meine, also das würde ich jetzt mal als Liberalismus sehen, wenn man das mal, oder als Aufklärung, dass man sich nicht von irgendjemandem in den Krieg schicken lässt. Nein. Das würde ich jetzt auch mal so,
ja.
Jetzt gibt es den einen, der sagt, ah, der Loch da, der faule Hund und hier kein, wie sagt man, das wollte ich Diplomat schon sagen, mir fällt das Wort schon nicht ein. Vaterlandsliebe.
Patriot.
Ich bin kein Patriot. War ich noch nie, werde ich auch in diesem Leben nicht mehr werden. Vielleicht liegt es auch am Land, aber nee, also ich bin kein Patriot, ne? Wirklich nicht. Tut mir leid. Sowas kann man sich auch nicht einreden irgendwie. Ich glaube, das entweder ist man es oder man ist es nicht und ich bin es nicht.
Dann gebe ich dir jetzt eine Hausarbeit jeden Morgen deutsche National.
Nee, wirklich.
Die Strophe darfst du dir auch so.
Nee, und deswegen, warum soll ich kämpfen? Bin ich nicht bescheuert.
Ja, ich glaube.
Da bin ich ein Link.
Nein, ich glaube, so wie du denkst, denken ganz viele. Das ist auch vollkommen, also völlig wertfrei. Weil wir auch, wir sind ja auch sozialisiert worden in einer Zeit, in der es absolut verpönt war, auch nur in irgendeiner Form Gewaltfantasien oder Kriegsfantasien zu haben. Also Counter-Strike spielen war ja schon ganz schlimm und jetzt plötzlich soll sich das alles um 360 Grad ändern. Geht ja nicht.
Du machst dich immer noch über Baerbock lustig.
Nein, du kannst ja heranwachsende, junge Erwachsene wie ich bin jetzt 31, nicht das ganze Leben lang so erziehen, dass der Griff zur Waffe das Schlimmste ist, was es gibt und jetzt dann erwarten, dass ich jetzt zur Waffe greife gegen den Russen. Das funktioniert nicht. Und deshalb, glaube ich, betonen sie es so lange, weil wenn du es lange machst und irgendwann denkt man sich, ja, der Griff zur Waffe, das ist das Richtige. Du könntest den Menschen alles erzählen. Du könntest sagen, sich jeden Morgen in die Hose zu pissen ist richtig. Machst das 5 Jahre, die Leute würden es tun. Komm, zum Thema in die Hose machen. Thema Erben. Lass uns über Erben sprechen. Vorher Disclaimer, ich rechne, das ist vielleicht auch wichtig, um das vorab zu sagen, so gehe ich auch durchs Leben, ich rechne immer mit Null.
Bei was?
Allem. Also Rente rechne ich mit Null.
Ach so, dass du es bekommst.
So, ja. Dinge, die ich bekomme, rechne ich immer mit Null. Rente rechne ich Null, Erbe rechne ich Null. So gehe ich durchs Leben.
Das andere wäre auch, ja, bei Erbe sowieso bescheuert, weil da jetzt so, sich auf irgendwas zu verlassen.
Also das ist erstmal für mich immer alles Null. Ich denke mir mal, wie kann ich Wege finden, um selbst, egal. Ich habe mal eine Rechnung mitgebracht, ein Szenario. Da nehme ich dich jetzt mit.
Da bin ich gespannt.
So. Becker Lutze, ich habe Becker Lutze genommen, weil der wird ja auch gerne von den Linken so als Beispiel genommen, ne? Von unserem Lieblingslinken Maurice Höfgen, liebe Grüße. Ich mag ihn sehr gern. Sagen wir mal, Becker Lutze hat eine Bäckerei.
Die, ein Bordell.
Nein,
also 1 Million wert ist.
1 Million Umsatz machen die im Jahr. So. Ist dann schon eine gute Bäckerei. Umsatz. Sagen wir mal, ja. Max Vorstadt macht ein geiles Brot, ja.
Macht so eine Bäckerei Umsatz? Sehr, na gut, da haben wir 1 Million.
Ich habe mal so gehört, so kleinere Betriebe machen 400 bis 600.000 Umsatz. Hm. Und der ist aber München, Max Vorstadt, ne? Kannst du höhere Preise nehmen. Kosten, die er hat im Jahr. Wareneinsatz, ungefähr ein Viertel, passt wohl, 250.000. Sonstige Ausgaben, Miete, Strom, Gas, Wasser, 150.000. Er hat 5 Mitarbeiter, a 40.000 Euro brutto. Zahlt sich ein Geschäftsführergehalt von 80.000 Euro brutto und zahlt er noch den Arbeitgeberanteil für seine Mitarbeiter. Das sind auch nochmal 40.000 Euro. Also er hat Gesamtkosten von den 1 Million Euro Umsatz, 250.000 Wareneinsatz, 150.000 sonstige Betriebsausgaben, Gehälter und die Sozialversicherungsabgaben, macht Gesamtkosten vor Steuern 720.000. Wir werden diese Zahlen im Video alle einblenden. Francesco, da musst du durch. Macht einen Gewinn vor Steuern von 280.000 pro Jahr. So, den will er sich, darauf zahlt er Steuern. Darauf kommen Körperschaftssteuer 15%, Solidaritätszuschlag 5,5% und Gewerbesteuer 14%. Er hat einen Gewinn nach Steuern von 196.000. Er zahlt Unternehmenssteuern, also insgesamt 83.000 Euro. So. Die will er sich ausschütten lassen. Er hat sein Gehalt und den Rest schüttet er sich aus. In dem Beispiel machen wir das jetzt so, dass er am Ende des Jahres dann immer bei Null ist.
Dann zahlst du da auch nochmal was?
Da zahlt der Kapitalertragsteuer 25% und Soli 5,5%. Macht 51.000 Euro nochmal Steuern. Das heißt, er macht eine Nettoausschüttung von 144.000 Euro. Sein Gehalt, die 80.000, muss er ja auch nochmal versteuern. So, da kommt die Sozialversicherung, Arbeitnehmeranteil und die Lohnsteuer drauf. Das macht dann insgesamt nochmal so 40%. Also von den 80.000 bleiben ihm 45.000. Macht alle Abgaben an den Staat, werde ich jetzt hier nicht alle auflisten, sind 210.000 Euro pro Jahr. Seine privaten Entnahmen, bestehend aus Geschäftsführergehalt und Gewinnausschüttung, belaufen sich nur auf 189.000 Euro.
Also mehr weg, als man bekommt.
Genau. Also er zahlt pro Jahr mehr Abgaben an den Staat, als er sich netto ausschütten kann. Das ist jetzt erstmal das. So. Macht also, der staatliche Anteil, die Quote ist vom Umsatz 21% und vom Gewinn 42,6%. So. Jetzt geht das Ganze weiter. Sagen wir, er macht das 30 Jahre. 30 Jahre lang selber Umsatz, selbe Kostenstruktur etc.
Hat er wie viel? Dann hat er.
Ja, pass auf. Ja, und er teilt seine das, was er dann privat hat pro Jahr, diese knapp 190.000 Euro, 50% in Geldanlage und 50% in Konsum. Ne? Also das sind dann quasi immer 95.000 Euro für Beis. Jetzt kann man sagen, 95.000 Euro für Privatkonsum ist viel, aber ich finde in München, sagen wir mal, er hat 2, 3 Kinder, Wohnung, ja. Essen, es sind 7.000 Euro und 8.000 Euro im Monat. Ja. Das geht relativ schnell weg. Der Rest, weil er halt, Rest legt jetzt zu.
Ich meine, du musst ja allein Miete rechnen, 4.000 oder was?
So.
Ja.
Das ist schon relativ, so, Frau arbeitet nicht, sagen wir, ne? Das ist durchaus ein Szenario, was ich für realistisch
halte.
So. Dann kommt er, wenn er das mit 0 Euro anlegt, weil er,
nur Prozent. Ach so, du meinst, ja, mit 0 startet.
Nein, mit 0% anlegt, also er lässt auf dem Konto und wir rechnen mit 0%, dann hat er am Ende ein gesamtes angespartes Vermögen nach 30 Jahren von 2,844 Millionen Euro. Seine Gesamtabgaben in diesem Zeitraum, weil er zahlt ja auch noch im Schnitt, ich habe jetzt mal 19% Mehrwertsteuer auf seinen Konsum gerechnet, das kommt ja noch hinzu. Seine Gesamtabgaben insgesamt mit allem drum und dran liegen in dem Zeitraum bei 6,85 Millionen. Also er hat am Ende ein Gesamtvermögen von 2,8 Millionen, aber seine Gesamtabgaben an den Staat liegen bei 6,8 Millionen.
Völlig verrückt.
Das heißt, er hat eine Gesamtabgabenbelastung von über 70%. Über 70%. So, ja, jetzt kann man sagen, ja, aber du musst ja das Geld, was er für einen Konsum eigentlich hat, auch noch mitberechnen, dann ist es ein bisschen geringer. Aber das ist ja die Realität, was am Ende übrig bleibt. Und ich muss ja konsumieren. Ich muss was essen,
ja,
ich
muss
duschen. So.
Und dann müsstest du jetzt auch noch die Inflation rechnen, weil 2,8 Millionen klingt jetzt sehr, sehr viel, ist aber ja in 30 Jahren, ja, wahrscheinlich, ja, bei 3% müsste es so weniger als die Hälfte sein sogar. Wenn du jetzt 3% Inflation im Schnitt rechnest, ja, dann sind das wahrscheinlich so 1,4 Millionen noch heute. Also auch gar nicht mehr so, so
aber
gigantisch viel.
Er würde quasi als böser, böser Millionär dann, sagen wir mal, sterben, ja, nach den 30 Jahren mit seinen 2,8 Millionen, aber hätte in diesem Zeitraum nochmal 6,85 Millionen Abgaben gehabt.
Ja, 70% ist ja so eine Marke, die, auf die kommt man, wenn man so mal so alles so, wirklich alles.
Plus, schau mal, was er in der Zeit, er hat in der Zeit 5 Mitarbeiter durchgebracht. Das Risiko als Bäcker, ja, also das unternehmerische Risiko, das muss man alles mit einbeziehen. Das ist ja kein entspanntes Leben.
Nee, und da musst du auch richtig buckeln.
Selbst wenn wir das Ganze ein bisschen anders machen und er würde es nicht mit 0% verzinsen, sondern er wäre schlauer und würde es über 30 Jahre in ETFs anlegen. Ich habe mal im Schnitt so mit 6% Rendite im Jahr gerechnet.
6, 7 Millionen wahrscheinlich.
Dann hat er am Ende ein Endvermögen von, er hätte eigentlich ein Endvermögen im Depot von 7,5 Millionen, aber da kommt ja dann auch noch die Kapitalertragssteuer drauf.
So, ja, klar.
Die liegt bei nochmal 1,2 Millionen obendrauf. Das heißt, er hat am Ende ein Endvermögen von 6,2 Millionen und hat Gesamtabgaben über 8 Millionen. An den Start gelassen, was immer noch dann eine Gesamtbelastung von über 56% darstellt. Der böse, böse Anleger, der böse, böse
Investor,
ist dann bei 56%. Und wenn ich das jetzt durchgehe, dann frage ich mich, wie kann man dann noch auf die Idee kommen, dem toten Mann dann, ja, nochmal zu sagen, so und jetzt langen wir nochmal zu. Ich kriege es nicht in meinen Kopf hinein.
Nee, ich würde es umdrehen. Also ich frage mich eher, warum muss man vorher so viel wegnehmen? Das ist ja das Perverse, gerade am Anfang. Also gerade wenn die Leute sollen sich ja was aufbauen. Also Rente, wie gesagt, mit null. Rente ist ja ganz böse auf der Intensivstation. Also da frage ich mich, warum muss ich denn dazu greifen? Also dass ich vielleicht am Ende sage, wenn jemand 8 Millionen hat, dass ich dann besteuere. Ja, das kann ich noch irgendwo verstehen. Aber wie du richtig sagst, also dass ich da davor diese ganzen Sachen mache und dann sag, ja natürlich jetzt nochmal zum 10. Mal, das finde ich auch pervers. Also was soll das? Also ja, aber ich finde es immer trotzdem fairer, nimm es lieber denen, die viel haben, anstatt denen, die sich was aufbauen wollen. Das ist ja das Irre. Also Leute gar nicht möglich zu machen, was aufzubauen, das ist krank.
Danke, dass du das sagst. Weil das ist nämlich der für mich viel, viel wichtigere Punkt an der ganzen Sache. Wir denken immer, wir haben so ein, zwei Dinge. Wir haben einmal so ein Fetisch nach Chancengleichheit. Das ist ja das geflügelte Wort.
Mhm.
Es gibt keine Chancengleichheit. Wir sind kein Labor. Die Welt ist kein Labor.
Nein, da müsste ja jeder gleich sein im Endeffekt.
Die Aufgabe, die wir haben als Gesellschaft, als Politik, als Nation, ist eine Chancenverfügbarkeit herzustellen. Solange wir sicherstellen können, dass alle Menschen und ja, auch da gibt es Unterschied und es gibt Härtefälle. Aber solange nahezu jeder Mensch in einem Land eine Chancenverfügbarkeit hat, ist es schon wahnsinnig gut, dort zu leben. Und der Anspruch kann es dann nicht sein, eine Chancengleichheit dieser Menschen. Dafür sind wir zu unterschiedlich. Es gibt nun mal Menschen, die kommen mit, die haben mehr Glück, die haben in der Spermalotterie Glück gehabt. So kann man sagen. So. Aber warum haben wir so ein Hass auch mal auf Glück, also Glück im Sinne von Zufallsglück. Das gehört nun mal einfach im Leben dazu. Aber solange wir alle eine Chancenverfügbarkeit haben, kann es ja jeder schaffen. Das Beispiel, was ich hier sage, ist ja jetzt keiner, der selbst geerbt hat, sondern der sich was aufgebaut hat. Und in diese Richtung geht übrigens auch eine Philosophie, das möchte ich jetzt, das lege ich jedem ans Herzen und auch dir, vielleicht hast du es von dem, kennst du Amartya Sen?
Ich glaube nicht.
Nein, das ist ein indischer Philosoph und der sagt genau das, dass wir viel zu sehr in Ressourcen denken. Ressourcen ist Geld, aber viel zu wenig in Capabilities, also in Möglichkeiten. Und wir müssen Chancengleichheit oder Chancenverfügbarkeit, Gerechtigkeit in Möglichkeiten messen und nicht in Ressourcen, nicht in Geld. Der hat ein super Zitat gesagt, ich muss es auf Englisch sagen. Poverty is not just a lack of money. It is not having the capability to realize one's full potential as a human being. Finde ich ganz toll.
Ja, auch die, also Capability heißt auch Fähigkeit. Also
ja,
die Fähigkeiten,
ja.
Das ist, glaube ich, Bildung ist bei uns.
Ja.
Also die Bildung ist ja bei uns jetzt, man kann nicht sagen, dass die Bildung schlecht ist, aber sie ist glaube ich, schlechter geworden, auf jeden Fall nicht besser. Und im internationalen Vergleich haben wir da, glaube ich, echt ein Problem.
Richtig.
Also das ist wirklich, das ist eine Riesenbaustelle.
Fähigkeiten ist das richtige Wort. Fähigkeiten statt Ressourcen. Und wir müssen den Menschen, unser Ziel sollte es sein, nach dieser Lehre, und ich finde das ganz, ganz toll, ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten auszunutzen. Viel mehr als immer nur an dem Endprodukt Geld zu denken. Weißt du, wir messen immer alles in Geld. Ob jemand erfolgreich ist, Geld. Wie viel Umsatz macht er? Den Wert von Menschen. Zack. In den Fähigkeiten und diese Dimensionen, dann wird es plötzlich viel, viel, viel vielschichtiger.
Ja, ich finde generell diesen Geldgedanken so bescheuert. Also natürlich komme ich lieber als Erbe oder als Sohn von einem Milliardär auf die Welt, als von jemandem, der nicht mal ein Dach über dem Kopf hat, das ist schon klar. Aber dieses, weißt du, reich, so ist alles Glück der Erde. Ich beneide jetzt keinen, der irgendwie reich geboren wird. Bin ich nicht neidisch drauf. Ich glaube, es ist viel besser, normal aufzuwachsen. Natürlich, wie gesagt, ist es schöner so, als wenn man in kompletter Armut aufwächst, aber dieses, ja, wer reich geboren ist, der hat's geschafft. Und dann diese Grundannahme, weißt du, wir nehmen einfach das Geld und schmeißen es irgendwo anders hin. So, und dann sind die alle glücklich und das, ich finde schon, dass diese Überlegung richtig ist, wenn du das Geld den Reichen nimmst. Und ich meine jetzt Reiche, die sich selber erarbeitet haben. Sagen wir erfolgreiche Menschen, nicht die geerbt haben, sondern wenn du es Leuten nimmst, die Geld haben, die erfolgreich sind und gibst es denen, die nicht erfolgreich sind, dann werden die im Zweifel nach 10 Jahren auch wieder nicht besser dastehen, sondern wahrscheinlich wieder, vielleicht sind sie nicht arm, aber es ist nicht sinnvoll. Weil einfach jemandem Geld hinzuschmeißen, so, ja, jetzt bist du auch reich, so hier, nimm. Das ist nicht die Lösung.
Es steht hier sogar ganz konkret von Sen, der Staat soll dafür sorgen, also die Aufgabe des Staates, dass jeder Mensch mindestens ein Basisniveau an Fähigkeiten entwickeln kann.
Mhm.
Das sind diese
Bildung,
Gesundheit, Sicherheit, Rechtszugang. Plötzlich werden das mehr Dimensionen.
Mhm.
Und da, ich bin ja auch, das wird mir häufig auch vorgeworfen, auch zu Recht, ich meckere ja gerne, auch über unser Land, aber Bildung. Jeder Mensch in diesem Land hat Zugang zu Bildung, jedes Kind.
Wir
haben eine Schulpflicht, ist es abgehakt. Gesundheit. Wir haben, auch wenn es schlechter wird, unsere gesundheitliche Versorgung dennoch im internationalen Vergleich ist hoch.
Sehr ordentlich.
Sicherheit ist so ein Thema, aber auch hier vergleichen wir uns, ich vergleiche mich nicht gerne dann so mit Südafrika und sonst was und auch hier gibt es Gefahren, aber grundsätzlich ist Deutschland im internationalen Vergleich ein sicheres Land.
Ja, man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen, also da ist natürlich auch die, ich weiß nicht, ob es die Medien sind, aber diese, es wird jeden Tag so dargestellt, das könnte man nicht mehr auf die Straße gehen, das ist natürlich lächerlich.
Es ist, glaube ich, wichtig, dass man auch frühzeitig negative Entwicklungen benennt.
Ja, natürlich.
Und nicht in einen Schlaf irgendwie verweilt. Aber dennoch liegen wir da im internationalen Vergleich auch hoch. Und Rechtszugang, auch wichtig. Wir haben Pflichtverteidiger in Deutschland. Auch das ist, sage ich jetzt mal, jetzt gibt es immer Feinheiten, aber da ist ein Haken dran. Und wenn ich das so sehe, dann muss ich sagen, Deutschland ist schon echt ein cooles Land. Und
absolut.
Auch wir, auch wenn wir jetzt nicht die Söhne von Milliardären sind, hatten wir Glück in der Sperma-Lotterie, dass wir hier geboren worden sind. Und nicht, ich hab letztens gehört, irgendwie.
Die Wahrscheinlichkeit, wird in Indien geboren zu sein, ist wie viel? Das ist ja 30%, 8, 20, weiß ich nicht.
Ich glaube irgendwie 20% oder so. Ja. Sei froh, dass es nicht so ist. und wenn ich das habe und dann davon spreche, okay, ich habe hier die Möglichkeiten, meine Fähigkeiten zur Selbstverwirklichung zu verwenden. Dann habe ich, das habe ich in einem vorigen Podcast schon gesagt, dann muss ich nicht darauf pochen, dass ich dieselben Chancen habe, sondern ich habe eine Aufstiegsverpflichtung. Ich muss das nutzen. Nichts ist verwerflicher als verschwendetes Talent. Und
da muss ich jetzt an Leroy Sané denken.
Ja.
Vielleicht, ist wegen dem Wechsel wahrscheinlich.
Ja,
weil stimmt, der ist ja gar gewechselt.
Und das, wir sollten viel mehr darüber sprechen. Viel, viel mehr darüber als über Ressourcen.
Und ich glaube, du hast recht, also von der Basis her. Deswegen bin ich ja auch nach wie vor optimistisch und deswegen regen wir uns ja auch auf und viele andere auch. Nicht, weil wir böse Menschen sind oder weil wir so negativ sind, sondern weil wir alle wissen, dass die Basis hier in Deutschland und auch in Europa generell sehr, sehr gut ist. Und ich frage mich, wenn ich das jetzt wieder höre, das klingt so dumm, aber ich frage mich, wo ist das ganze Geld? Hier, wir wissen, wir zahlen alle wie blöd und natürlich haben wir, jetzt kann man sagen, ja, wir haben doch das und das. Ja, aber es ist ja in den letzten Jahren nicht besser geworden. Wie gesagt, es ist teilweise schlechter geworden. Es werden Leute, die dort arbeiten, scheiße bezahlt. Muss man jetzt nochmal in den Gesundheitssektor schauen. Es funktionieren viele Dinge nicht mehr so gut, schlechter. Deswegen ist das Niveau immer noch okay. Aber ich frage mich, wo ist das ganze Geld? Zum Beispiel Bildung. Wir hören seit ich denken kann, sagt jeder Politiker, egal von welcher Partei, wir müssen mehr in Bildung investieren. Ja, komisch. Alle sind sich einig, es passiert aber irgendwie nicht seit 30 Jahren. Und was ich mich auch frage, wo ist das ganze Geld? Weil es wird ja angeblich alles immer ungerechter. Also die Sozialpolitik hat ja auch krachend versagt. Also die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Es gibt immer mehr Arme angeblich. Es ist alles immer ungerechter. Die Bildung wird immer schlechter. Also da frage ich mich, irgendwo muss das Geld ja hingeflossen sein. Die Infrastruktur ist auch nicht optimal. Die Bundeswehr ist nicht optimal. Die Energieversorgung, da ist auch irgendwie viel Geld ausgegeben worden, aber da sind wir jetzt auch nicht an der Speerspitze. Also ich frage mich schon, wer hat sich hier sehr viele Goldzähne einbauen lassen?
Wir haben am Anfang über Politik und NGOs gesprochen.
Ja, vielleicht. Also irgendwo muss. Ja, aber weißt du, wir müssten ja auch, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wir müssten ja schon seit 150 Jahren klimaneutral sein. Also wenn man einfach mal Sachen, wenn das Geld mal dahin kommen würde, zum Beispiel Solar ist ja eine, jetzt muss ich natürlich eine Sache auch mal sagen, was mich auch so stört bei diesen ganzen Diskussionen, und man sieht das jetzt sehr schön wieder bei diesen ganzen Themen, die wir haben. Also diejenigen, die Trump jetzt Diktatur vorwerfen und die jeden Tag hier und Repression und totalitärer Staat, die jeden Tag Amok laufen, die während Corona war das denen scheißegal. Da waren die ganz vorne auf den Barrikaden. Da war die Repression egal. Diejenigen, die aber Corona-Diktatur heute noch schreien und sagen, hier Frechheit und hier, denen ist Trump irgendwie relativ egal oder sonst wer. Also da merkt man, Repression ist mir scheißegal, wenn sie jemand macht, den ich gut finde oder wenn sie in meinem Sinne ist. Und das ist weder intelligent noch liberal noch sonst was. Also ich muss ja Repression, egal was es ist, immer furchtbar finden, wenn ich es jetzt ernst meine. Ich kann ja nicht sagen, ja okay, der wird jetzt weggesperrt, das finde ich aber gut. Und der, den finde ich gut, der darf nicht weggesperrt werden. Also ich kann ja nicht Repression à la carte machen und sagen, ja hier Grundrechtsentzug, wenn ja, hier ist er völlig okay, finde ich gut. Hier, um Gottes Willen, uns werden die Grundrechte entzogen. Das muss ich egal immer schlimm finden. Also ich kann mir das ja nicht wie bei einem Menü raussuchen, weil das ist ja quasi, das ist ja Autokratie, dass ich nach sage, okay, ja, das passt mir, das machen wir, das passt mir nicht, dann verschwindet der halt oder sonst was. Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Und genauso finde ich es auch schwierig, zum Beispiel jetzt, wenn ich die Grünen doof finde, grundsätzlich gegen erneuerbare Energien zu sein. Das ist auch geistig bescheuert. Also das sind alles so Sachen, ich habe das Gefühl, es geht nur noch nach Schablone. Es ist völlig egal. Und dann kann es noch so bescheuert sein. Also zum Beispiel Elon Musk sagt, er ist ja auch großer Solarfan. Ich glaube, wir können jetzt über Elon Musk nicht mehr behaupten, dass er ein Linker oder ein Grüner oder sonst was ist. Ich glaube, der Verdacht ist lange vom Tisch. Also man muss doch einfach mal wieder einen klaren Gedanken fassen können.
Ich war mal mit 16 auf einer Show von Serdar Sumuncu in Münster. Und der hat ja damals, wurde er ja groß mit dem Programm oder mit dem Slogan, jeder hat das Recht, diskriminiert zu werden. Das war ja sein Format. Also er hat gegen Juden, gegen Frauen, gegen Muslime, gegen Schwarze, er hat gegen alle gehetzt. Und in seinem Show war das auch, ne? Hat dann gegen alle, ne? Und alle fanden es immer lustig. Super, war eine tolle Show. Und ganz am Ende war er dann am Klavier, der ist ja auch Musiker, und hat dann ein Fanlied, die Elf vom Niederrhein, den Gladbach-Song.
Ja, den kennt man ja.
Angeschrieben, und dann fingen Leute an zu buhen, Köln-Fans. Und er so, ach, sind das die Köln-Fans? Ja. Und dann sagte er, das zeigt mir, dass ihr richtige Arschlöcher seid. Ich habe heute gegen Juden, gegen Schwarze, gegen Muslime, ich habe mich über alle lustig gemacht. Ihr habt alle mitgelacht. Einmal sage ich was gegen euch und ihr fangt an zu buhen. Und dann war die Show vorbei.
Ja.
Und das ist der Punkt.
Ja, das ist. Und dann mittlerweile ist es ja, was es ist dann ja alles Bashing. Also wenn man irgendwas sagt.
Sowieso.
Bashing.
Wir bashen auch.
Ach ja. Ja, was da gerade in LA passiert, das ist auch Wahnsinn. Also ich find's immer sehr, sehr schwer mittlerweile, weißt du, wenn man nicht selber vor Ort ist, jetzt kann man nicht überall vor Ort sein, aber ich find's schon auch interessant, wie so komplett gegensätzlich das dargestellt wird. Ich denke mir dann immer, irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich ein bisschen in der Mitte, weil die einen sagen ja, ja, das ist ja hier, was machen denn hier die Ausländer und die zünden die ganze Stadt an, da wird man ja wohl noch für Ordnung sorgen dürfen. Die anderen dann sagen, Trump dreht komplett durch und das ist jetzt die Machtergreifung. Also das meine ich, das ist eigentlich, kriegt man nur noch so immer diese Extreme, so die einen, ja, das ist doch völlig normal. Also es ist ja,
also, mein Lieblingsjournalist Elmar Thewissen war ja bei Lanz und hat dazu gesagt, ja, sowas passiert schon häufiger mal, solche Aufstände ist jetzt nicht, also kommt schon häufiger vor sowas. Ein paar Stunden später Notstand ausgerufen. Das ist wirklich, also Elmar Thewissen auch hier wieder kolossal falsch gelegen, aber wir machen uns halt die Welt wie sie uns gefällt.
Ja, es ist schon Wahnsinn, was da gerade los ist. Mal schauen, wie das weitergeht.
Hast du noch was? Ich bin durch heute.
Ich glaube nicht.
Hat Spaß gemacht.
Mir nicht.
Doch. Ist gut. Das ist mir auch egal.
Sehr gut, Leute. Schreibt mal gern in die Kommentare, ja, was euch so bewegt, was wir vielleicht auch Themenwünsche oder Fragen.
Ja, ich mache weiter jetzt hier mit meinen Positionen, die ich nicht verstehe. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache.
Ich werde jetzt nach L.A. fliegen, werde gegen die Ausgangssperre verstoßen. Mal schauen, was passiert. Ich werde dann berichten. Gutes Timing. Es war ja erst 2 Monate.
Ja.
Ja, seht ihr mal, das ist Timing. Ganz casual, schön vor der Ausgangssperre wieder rausgegroovt. So, Leute. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Gerne einen Daumen nach oben da lassen oder bei dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung und wir freuen uns auf kommende Woche. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Arrivederci.